Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit den schönsten Kinderkrimis des Frühjahrs und zu Beginn mit Spirou. Wer kennt den kleinen Comichelden nicht? Seit mehr als 7 Jahrzehnten erleben der ewige Hotelpage in der roten Uniform, sein bester Freund, der rasende Reporter Fantasio, das putzige Eichhörnchen Pips, der geniale Wissenschaftler Graf von Rummelsdorf und zeitweise das Beuteltier Marsupilami die verrücktesten Abenteuer rund um den Globus. Bereits 1938 gab Spirou sein Debüt auf dem Titelblatt der ersten Nummer des Journal de Spirou, gezeichnet und zum Leben erweckt vom französischen Illustrator Robert Felter, genannt Rob Fell. Ihm folgten weitere Autoren und Zeichner und als erster deutscher Comic-Künstler wurde nun der 42-jährige Comiczeichner und Cartoonist Felix Görmann, genannt Flix, in den erlauchten Kreis der Zeichner und Autoren der traditionsreichen franco-belgischen Comicserie aufgenommen. Sigi Zeus stellt seinen Band Spirou in Berlin vor.
Zu Recht ist Flix nun ein ehrenwertes Mitglied der exklusiven Autorengemeinschaft. Mit Spirou in Berlin zeichnet und erzählt er eine turbulente Geschichte und lässt sich dabei von den Ereignissen kurz vor dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 inspirieren. Schon auf den ersten Blick fällt die witzig, satirische und experimentierfreudige Spielart des Zeichenstils der Linie Claire auf, mit der der Künstler Atmosphäre schafft. Die Bilder im spannend getakteten Perspektivwechsel erzeugen Szene für Szene eine Dynamik der Handlung, die einem James-Bond-Film alle Ehre machen würde. Und das vor dem Hintergrund der weltverändernden Ereignisse, die sich Ende der 1980er Jahre in den Staaten des Warschauer Pakts abzeichneten. Spirous Freund, Graf von Rummelsdorf, ein Bruder im Geiste von Hergés Professor Bienlein, dem treuen Begleiter von Tim und Struppi, Graf von Rummelsdorf erhält im Sommer 1989 eine unerwartete Einladung zum ersten internationalen Mykologenkongress in Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR. Da Spirous und Fantasios Freund selbstverständlich auch ein anerkannter Pilzforscher ist, sagt er zu, voller Hoffnung, etwas über den kleinköpfigen Porta Prieris zu erfahren, einen extrem seltenen Pilz mit ungeheurer Wirkung. Seine Sporen verformen mir nichts, dir nichts Metall, sein Serum könnte sogar, wie sich im Lauf der Geschichte herausstellt, eine geheimnisvolle Wunderwaffe des Sozialismus in Gang setzen. Unter seltsamen Umständen verschwindet der Professor Richtung Ost-Berlin. Spirou, Fantasio und Pips verfolgen seine Spuren. Ihr Misstrauen ist geweckt. Via West-Berlin machen sie sich auf den Weg nach Ost-Berlin und sind erstaunt, wie friedlich und bunt sich das Leben im Arbeiter- und Bauernstaat präsentiert. Da entwickelt sich zum Beispiel ein Dialog wie dieser. Der rasende Reporter Fantasio sitzt entspannt am Rande des Brunnens am Alexanderplatz und schreibt in sein Tagebuch. Liebes Tagebuch, du kennst mich, ich übertreibe ungern, aber ich habe schon echt viel von der Welt gesehen. Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika und Palumbien. Aber nirgendwo, wirklich nirgends, war es so unfassbar friedlich wie hier. Plötzlich spricht ihn eine neben ihm sitzende junge Frau an, die sein Gekritzel offenbar aufmerksam verfolgt. »Unfassbar friedlich hier, wa? Sie sehen so aus wie eine dieser Edelfedern aus dem Westen, die für eine große Reportage nach Ostberlin gekommen sind, aber vor lauter Fassade nicht sehen, was wirklich abgeht.« Fantasio, für einen Augenblick schwer irritiert, versucht sich in Souveränität. »Ich? Nicht sehen, was abgeht? Mit Verlaub, Madame, ich bin Profi. Meine Augen sind offen und ich sehe klar und deutlich.« Von wegen. Spirou und Fantasio ahnen nicht, dass sie sich von Beginn an im Visier der Staatssicherheit befinden. Was sie dann im Stil eines nervenaufreibenden Agenten-Thrillers mit vielen Elementen von Slapstick und Situationskomik erleben, lässt die Haare ehrenwerter Historiker erst einmal kollektiv zu Berge stehen. Irrsinnige Verfolgungsjagden, Kugel, Hagel, Festnahmen, Verhöre, Zwischenstationen im Luxushotel, in einer Gefängniszelle und in einem unterirdischen militärischen Versuchslabor. Rettung durch eine Herde Orang-Utans, so viel Exotik muss sein, und schließlich die Bekanntschaft mit einer zu allem entschlossenen jungen Frau, die vom realen Sozialismus bitterlich enttäuscht wurde. Doch keine Sorge, die Haare der Historiker legen sich bald wieder. In die wie immer höchst abenteuerliche Comic-Handlung der Spirou-Geschichten streut Flix peu à peu belegbare Informationen über Zeitgeschichte und Alltagsleben in der letzten Phase der DDR. Der in Berlin lebende Künstler erweist sich dabei als Kenner des Geschehens in der Zeit der Friedlichen Revolution 1989. Vor allem weiß er von den Unterschieden zwischen dem äußeren Schein des Friedensstaates und den oft subtilen, oft plumpen Unterdrückungsmechanismen der Staatsorgane gegenüber Andersdenkenden. Das beginnt bei den Schikanen der Grenzkontrolle und endet beim Psychoterror der Staatssicherheit gegenüber staatsfeindlichen und verdächtigen Elementen. Flix ist in seiner Linie klar, zudem ein präziser Dokumentarist der örtlichen Verhältnisse, sei es in der Illustration des Grenzübergangs im Bahnhof Friedrichstraße, im Volksmund Tränenpalast genannt, der Fassaden und des Interieurs des inzwischen abgerissenen Ostberliner Palasthotels, der Straßenszenen um den Alexanderplatz oder der gespenstisch stillen Häuserzeilen in der Nähe der Mauer. Selbst das Drehrestaurant im Ostberliner Fernsehturm wird Schauplatz dramatischer Ereignisse. Dass sich vor dieser realistischen Kulisse und in den nachvollziehbar überzeichneten Milieus die Figuren als Typenkarikaturen bewegen, die die Handlung in irrsinnigen Aktionen auf die Spitze treiben, begünstigt die Aha-Erlebnisse der Leser. Vor allem jedoch befördert die Geschichte Erkenntnisse jener jungen Leser, die über die Geschehnisse im Sommer und Herbst 1989 wenig oder gar nichts wissen. Neue Informationen über das spätsozialistische Alltagsleben in der DDR verbinden sich mit großem Lesevergnügen. Satirische Überzeichnung war schon immer ein besonders brauchbares und von Machthabern gefürchtetes Handwerkszeug zur Entlarvung kritikwürdiger gesellschaftlicher Zustände. Insofern ist gerade jungen Lesern, die sich der Geschichte der deutsch-deutschen Teilung auf etwas andere als der konventionellen Lesart nähern möchten, zu wünschen, mehr solche Themen in Gestalt von actionreichen, spannenden, witzigen, fantasievollen und trotzdem hintergründigen Comics.
Sigi Seuss über Spirou in Berlin von Flix, Carlsen Verlag Hamburg, 64 Seiten, 16 Euro. Empfohlen ab 12 Jahren. Seit Dezember sind die allerersten Hörspielfolgen der Kultserie TKKG wieder verfügbar. Im TKKG-Retro-Archiv sind sie über verschiedene Streaming-Dienste abrufbar. TKKG ist natürlich nicht die einzige Krimiserie für junge Leserinnen und Leser. Jeder kennt die drei Fragezeichen und auch die drei Fragezeichen-Kids. Aber es gibt noch viel mehr Krimis für Kinder jeder Altersstufe. Kirsten Reimers hat sich umgesehen.
Jemand hat die Blumen in Willibadsons Garten zertrampelt und auch die Glitzertörtchen zermatscht, die der Bär für das Sommerfest gebacken hat. Wer macht denn so etwas? Das herauszufinden ist ein Fall für das Detektivbüro Eulenauge. Der Bär Willi, die Eule Ida und das Schneehäschen Lou machen sich sofort an die Arbeit und begeben sich auf die Suche. Bald schon entdecken sie Fußspuren von rosafarbenen Riesenpuschen und sie stoßen auch auf weitere Untaten. Jemand war nachts beim Waldzirkus und hat die Glitzerhütchen der 7 moldawischen Muskelmäuse gestohlen. Außerdem fehlt das Glitzerspray von Waschbär Kurt, der damit die Ankündigung für das Sommerfest schreiben wollte. Willi Watson und der Mitternachtsdieb ist schon das zweite Abenteuer des Detektivbüros Eulenauge. Das Buch ist ein liebevoll illustrierter Mitmachkrimi für Erstleser ab 5 Jahren. In die Geschichte sind kleine Fragen eingestreut, in denen es darum geht, Wörter zu buchstabieren und genau hinzusehen, was da im Wald passiert. Witzig und fantasievoll lösen Willi, Ida und Lou diesen spannenden Fall. Das ist unterhaltsam und lehrreich für Leserinnen und Leser, die ihre ersten Versuche mit dem Selbstlesen machen. Und auch Erwachsene, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen wollen, werden ihren Spaß mit diesem warmherzigen Tierkrimi haben. An eine etwas ältere Zielgruppe, nämlich an junge Leserinnen und Leser ab 8, richtet sich der neue Band der Krimireihe Fletcher von Antje Zillert. Fletcher ist das coolste Stinktier der Stadt und ein Meisterdetektiv. So sieht er sich zumindest selbst gern. Seine Freunde haben aber mitunter Zweifel. Weil Fletcher von seinen letzten Fällen sehr erschöpft ist, verordnet ihm seine Sekretärin, die Zwergwieseldame Chloe, Ruhe und Entspannung. Detektivassistent Theo, der einzige Mensch in dieser Runde, muss ohnehin für eine Woche ins Landschulheim. Deshalb schmuggelt er das müde Stinktier einfach in seiner Tasche mit. Das Landschulheim ist ein altes Schloss, das erst vor kurzem umgebaut wurde. Aber so richtig klappt es nicht mit der Erholung, denn im Schloss spukt es. Und auch im umliegenden Wald geschehen mitten am Tag unheimliche Dinge. Zum Beispiel ruft es schauerlich durch die Tannen, als Fletcher dort spazieren geht.
Das ist euer Ende. Ihr habt es nicht anders gewollt. Was? Stimmt doch gar nicht. Natürlich habe ich es anders gewollt. Etwas umfasste meinen buschigen Schwanz. Jemand kreischte: Hilfe! Als nächstes hauchte mir das Grauen seinen eisigen Atem in den Nacken. Verteufelt. Lauf, Fletcher! Doch, oha, wie denn, wenn ich an der Spitze meines sehr buschigen Schwanzes festgehalten wurde? Vorsichtig lugte ich über meine Schulter. Da war nichts. Nur, wer hielt mich dann fest? Uak! Was war hier los? Litt ich etwa unter der Waldmonster-Einbildungskrankheit?
Zum Glück kommen bei Chloe und die Kellermäuse Olaf, Mo, Joe und Flo ebenfalls hinaus aufs Land, sodass sie alle gemeinsam sich auf die Suche nach den Hintergründen machen können. Denn eins ist ja wohl klar, Gespenster gibt es nicht. Oder doch? Übermütig, temporeich und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie stürzen sich die Stadttiere ins Abenteuer. Antje Zillert erzählt ihre Geschichte sehr lustig und einfallsreich. Ergänzt wird sie durch Illustrationen von Jan Birk. Text und Bild bereichern sich gegenseitig. Und die vielen kleinen netten Details der Illustrationen machen zusätzlich Spaß. Fletcher, Spuken verboten, ist der 5. Band der Krimiserie, doch Vorkenntnisse sind nicht nötig. Etwas düsterer ist der Tierkrimi Sei kein Frosch von Kai Lüftner mit Zeichnungen von Günter Jacobs. Im Mittelpunkt steht Hope, Englisch für Hoffnung, ein Laubfrosch, der wegen eines Pigmentfehlers quietscheblau ist. Das ist wunderschön anzusehen und sehr selten, aber für Hope ist es auch gefährlich, denn er kann sich nur schwer verstecken. Um sich vor hungrigen Störchen und anderen Fressfeinden zu schützen, hockt er meist auf seinem Pflaumenbaum und verbirgt sich dort in einem Astloch. Das ändert sich jedoch, als er eines Tages im Teich am Fuße seines Pflaumenbaums eine Leiche entdeckt. Einen toten Menschen. Hope hat ihn sogar gekannt. Er war ein Umweltschützer. Der blaue Laubfrosch vermutet, dass derselbe Mensch, der für den Tod des Mannes verantwortlich ist, vor 2 Jahren auch seine Laubfroschmutter getötet hat. Obwohl er nicht besonders mutig ist, beschließt Hope herauszufinden, was passiert ist. Für ihn als Tier keine einfache Sache, aber zum Glück kann er Beatboxen, also Schlagzeugrhythmen, mit dem Froschmaul imitieren. Auf diese Weise nimmt er Kontakt zu Ella auf, einem Mädchen, das unter seinem Pflaumenbaum spielt.
Ella sah sich überrascht um. Nach oben schaute sie allerdings nicht. Ich tat es nochmal. Wieder schaute Ella irritiert, lief diesmal sogar suchend um den Baum herum, pflückte dann aber weiter Gräser. Verdammt, ich musste es noch einmal versuchen. Nur, dass ich diesmal meine Baumulde verließ und den Stamm knapp 2 Meter nach unten kletterte. Da klebte ich nun kopfüber und starrte das Mädchen an. Es starrte zurück.
Gemeinsam mit Ella und ihrer Familie macht sich Hope daran, den Täter zu entlarven. Kai Lüftners Tierkrimi ist geeignet für Kinder ab 9 Jahren. Es ist eine Geschichte von Mut und Freundschaft und sie zeigt, wie gut es ist, sich für andere einzusetzen. Ein bisschen schade ist, dass im Fletcher-Krimi und auch in Sei kein Frosch Mädchen, wenn sie überhaupt vorkommen, nahezu passiv und viel zu lieb sind. Das Abenteuer und die witzige Frechheit sind in beiden Büchern den Jungen vorbehalten. Ganz anders ist zum Glück die Penny Pepper-Reihe von Ulrike Rylands. Hier steht eine Detektivbande von 4 Mädchen im Mittelpunkt. Vor kurzem ist der 7. Band erschienen, aber man kann ohne Vorkenntnisse problemlos mit ihm in die Reihe einsteigen. Das aktuelle Buch trägt den Titel Diebesjagd in London und führt die 4 Freundinnen Flora, Marie, Ida und Penny, man ahnt es, in die britische Hauptstadt. Sie begleiten Oma Pepper, die diese Reise bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Doch kaum sind sie da, wird Omas wertvolle Halskette gestohlen und auch anderen Mitreisenden kommen teure Dinge abhanden. Es ist ganz klar, hier ist ein Taschendieb unterwegs. Und das ist ein Fall für die 4 Top-Detektivinnen. Flora, Marie, Ida und Penny gehen nun frech, fröhlich und vorwitzig auf Diebesjagd. Sie observieren Verdächtige, essen leckere Sachen, lernen nebenbei ein bisschen Englisch und retten sogar einen der Corgis der Queen. Mit viel Witz und wunderbarem Übermut streifen die 4 Mädchen durch London. Die Leserinnen und Leser ab 7 Jahren erfahren dabei etwas über Land und Leute und lernen spielerisch nebenbei ein paar Worte Englisch. Schwierige Begriffe werden mit viel Augenzwinkern erklärt. Die Zeichnungen von Lisa Hensch ergänzen den Text. Beides verwebt sich zu einer sehr frischen, lustigen und klugen Geschichte. An etwas ältere Leserinnen und Leser richtet sich die Reihe Ein Fall für Wells und Wong. Sie ist für Kinder ab 10 Jahren empfohlen. Die Bücher spielen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in einem britischen Internat namens Deep Dean. Dort gehen Daisy Wells und Hazel Wong in die 9. Klasse und haben einen Detektivclub gegründet. Inzwischen haben sie 5 Fälle gelöst. Der 6. Band der Reihe erscheint im kommenden März. Ergänzt werden die Krimis durch das Buch Mordfälle und Sahnetörtchen, das hinter die Kulissen des Detektivclubs führt. Es erklärt, wie man eine Detektei gründet, berichtet von echten Spioninnen wie Martha Hari und stellt berühmte Detektive der Literatur vor, wie zum Beispiel Sherlock Holmes, Hercule Poirot und Miss Marple. Ganz in der Tradition des britischen Krimis der 20er Jahre streut die Autorin Robin Stevens in die Geschichten falsche Fährten ein und lässt ihr Lesepublikum rätseln, wer wohl der Täter oder die Täterin war. Der Charme der Reihe ist das sehr britische Flair, die auf Kontenance bedachten Lehrerinnen des Internats und das herrlich quirlige Detektivinnen-Duo, das dazu in fröhlichem Gegensatz steht. Seit Herbst 2018 werden die Bände der Reihe im Taschenbuchformat erneut herausgegeben, sodass problemlos mit dem 1. Fall für Wells und Wong gestartet werden kann. Mord ist nichts für junge Damen. Ganz im Heute hingegen spielt die Reihe um Ruby Redford, die jüngste Geheimagentin der Welt. Ruby ist 13, super intelligent und super clever und sie ist eine hochbegabte Codeknackerin bei der Geheimorganisation Spectrum an der Ostküste der USA. Außerdem sammelt sie Telefone in jeder Form und trägt bevorzugt T-Shirts mit frechen Sprüchen drauf. Auch sie selbst ist um einen Kessenspruch nie verlegen. Ausgerüstet mit coolen Spion-Gadgets, bei denen selbst James Bond neidisch werden würde, löst sie verzwickte und geheimnisvolle Fälle. Dabei wird sie unterstützt von ihrem zuverlässigen und bodenständigen Freund Clancy. 6 Bücher sind in dieser Reihe erschienen, derzeit werden sie neu als Taschenbücher aufgelegt. Das ist ein Glück, denn diese selbstbewusste und taffe Heldin wächst einem schnell ans Herz und die Bücher sind so spannend, dass sie Suchtpotenzial haben. Lauren Child, die Autorin der Reihe, schreibt mit viel Witz und Wärme und mischt immer einen kleinen Schuss Fantasy hinein. Ein wunderbares Leseerlebnis für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren. Ein bisschen irreführend ist der Titel des nächsten Buchs, Geheimagentin Candy und die Schokoladenmafia von Levi Tidar. Denn Nell, so heißt die Heldin dieses Krimis, ist keine Geheimagentin, sondern Detektivin. Und was für eine. Cool und beirrbar und 12 Jahre alt. Sie lebt in einer kleinen Stadt, in der seit 3 Jahren Süßigkeiten verboten sind. Deshalb hat sich unter den Kindern ein reger Schwarzhandel mit Süßkram entwickelt. Eines Tages steht ein Klient in ihrem Büro, also im Gartenhäuschen von Nells Mutter, der regelrecht nach Ärger riecht.
Ich bin Eddie. Eddie DeMont. Ich setzte mich ein wenig aufrechter hin. Jetzt wusste ich, mit wem ich es zu tun hatte. Du bist der Süßigkeitenschmuggler, erwiderte ich. Ich hatte seinen Namen schon öfter in den Schulfluren gehört. Gerüchten zufolge unterstand ihm die Hälfte des illegalen Zuckerhandels in der Stadt. Wenn man Lust auf ein Marshmallow oder eine Schokolinse hatte, musste man sich angeblich nur an Eddie DeMont und seine Gang wenden. Sie hatten einen richtigen Schwarzmarkt aufgezogen, auf dem sie alle Arten von Süßigkeiten verkauften, ohne dass die Erwachsenen davon Wind bekamen.
Nell soll für Eddie etwas finden, das ihm ein bisschen peinlich ist, denn es handelt sich um einen ziemlich zerliebten Teddy. Und immerhin ist Eddie schon 12,5 und Chef eines Schmugglerrings. Bei der Suche nach dem Stofftier gerät Nell zwischen die Fronten eines Zuckerkriegs. Neben Eddie streben auch Elmo McKenzie, genannt Waffles, und Zuckerschnute, eigentlich Mary Ratchet, und ihre Gang, die Naschkatzen, nach der Vorherrschaft auf dem Süßkrammarkt. Mit keiner der Parteien ist gut Sahnetörtchen essen. Je weiter Nell vordringt, umso klarer wird ihr, dass es hier um sehr viel mehr geht als nur um Schokolade. Geheimagentin Candy erinnert an die klassischen Hardboiled-Krimis und das Verbot der Süßigkeiten spielt auf die Alkoholprohibition in den USA in den 20er Jahren an. Die Autorin macht daraus jedoch etwas ganz Eigenes und Überzeugendes. Ihre Heldin hat Mut und Witz, sie ist schlagfertig und unerschrocken und hat kein Problem, sich mit korrupten Polizisten anzulegen, die ihren Teil vom Süßigkeiten-Schwarzmarkt abgreifen wollen. Ein toller und spannender Kriminalroman für Leserinnen und Leser ab 10 Jahren. Oddly, also seltsam, wird Agatha, eigentlich Agatha Odlow, von ihren hochnäsigen Mitschülern auf der piekfeinen neuen Londoner Schule genannt. Denn Agatha ist anders, klug, mutig, unangepasst. Zum Glück hat Agatha in Computernerd Liam einen guten Freund gefunden. Gemeinsam haben sie die Detektivagentur Oddly gegründet und prompt haben sie auch schon ihren ersten Fall. Im Hyde Park wird Professor Dorothy D'Olivera von einem Motorrad angefahren. Agatha ist rechtzeitig zur Stelle, um einen Krankenwagen zu rufen. Sie ist sich sicher, das war kein Unfall. Professor D'Olivera ist Hydrologie-Expertin, also Expertin für Wasser. Wenig später ist die Wasserversorgung ganz Londons lahmgelegt, weil sich in den Wasserrohren gefährliche Rotalgen schlagartig vermehrt haben. Hängen die beiden Ereignisse zusammen? Agatha forscht nach und gerät schon bald ins Visier von Unbekannten, die sie bedrohen.
In der kurzen Zeit ist aus Agatha, der Unsichtbaren, jemand geworden, den man mit Drohungen einschüchtern muss. Was bedeutet, dass ich für irgendwen zur Gefahr geworden bin? Nur für wen? Ein Teil von mir genießt die Vorstellung, dass es jemanden, vielleicht sogar mehr als nur eine Person gibt, der glaubt, dass ich die Macht habe, etwas zu verändern, seine Pläne zu durchkreuzen oder ihn auffliegen zu lassen. Dem Rest von mir macht das ein bisschen Angst.
Das hält Agatha aber nicht davon ab, weiterhin nach den Hintergründen zu fahnden. Ihre Suche führt sie unter anderem in ein Gewirr von Gängen und Tunneln unterhalb Londons und direkt zu einer geheimnisvollen Organisation. Agatha Oddly, Das Verbrechen wartet nicht, von Lena Jones, ist der Auftakt einer vielversprechenden neuen Krimireihe für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren. Ganz im Geiste Agatha Christies, nach der die junge Detektivin auch benannt ist, bleibt Agatha unbeirrt auf der Spur des Geheimnisses. Sie ist keine Superheldin, sie macht auch Fehler, ist mitunter unbedacht. Aber vor allem ist sie hartnäckig, frei von langweiligen Klischees, selbstbewusst, clever und frech. Alles in allem zeigen die Kriminalromane für Kinder, die derzeit auf dem deutschsprachigen Markt sind, wie vielfältig das Genre für junge Leserinnen und Leser ausgestaltet sein kann. Spannend, unterhaltsam, intelligent und frei von einem kleinkarierten Schubladendenken. Das ist eine wunderbare Entwicklung.
Kirsten Reimers über die Kinderkrimis in diesem Frühjahr. Eine Auflistung all dieser Bücher und Hörbücher finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit unserem Buch der Woche, diesmal vorgestellt von Michael Schmidt, und zwar Der wilde Detektiv von Jonathan Leeson. Direkt im Anschluss an diese Sendung geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Darin Cyberangriffe auf Fabriken und Anlagen häufen sich. Es wird außerdem gehen um Strompiraten. Hacker nehmen nämlich die Energieversorgung besonders ins Visier. Und es wird gehen um eine ganz spezielle Sortiermaschine. Ein neues Software-Tool soll nämlich Fake News frühzeitig erkennen. Die Moderation hat dann Manfred Kläuber. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.